Ernährungswissen mit Nico Rittenau. Der Podcast für Ernährungswissenschaft der Ernährungswissenschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Episode. Wie man unschwer erkennen kann, darf ich heute nochmal den Benjamin vertreten. Und da wir uns in den letzten Wochen im Podcast und ja auch auf Social Media viel mit dem Aranhof, der Gründungsgeschichte und unsere Beweggründe grundsätzlich beschäftigt haben, hat Nico in letzter Zeit nochmal vermehrt auf Social Media die Erfahrungsberichte von Ex-Veganern geteilt. Und da das Ganze ja sehr erklärungsbedürftig ist, möchten wir das im Podcast hier einmal etwas ausführlicher machen. Gleich zu Beginn besprechen wir einmal, was es denn grundsätzlich mit den Ex-Veganern und den Erfahrungsberichten auf sich hat. Danach besprechen wir die Kritik an uns bzw. der Aufarbeitung der Erfahrungsberichte, die Nico teilt und ob das Ganze denn überhaupt valide Kritik ist. Und danach schauen wir uns natürlich einige dieser Erfahrungsberichte an und besprechen diese. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an und dann würde ich dich direkt bitten, einmal loszulegen, Nico.
Ja, sehr gerne. Also das Thema der Ex-Veganer, Ex-Veganerinnen ist ein Thema, was auf meinem YouTube-Kanal auch schon mehrere Jahre stattgefunden hat. Allerdings in der Anfangszeit, und da muss ich mir auch selbst bei der Nase nehmen, auch eher aus der Perspektive, du schau mal, da ist jetzt die nächste prominente Person, die sich nicht mehr vegan ernährt. Die hat das doch sicher nur falsch gemacht. Die hat nicht richtig supplementiert oder hat ihre Ernährungszusammenstellung nicht richtig gewählt. Das heißt, auch ich habe mich, würde ich sagen, in der früheren Vergangenheit, wir sprechen jetzt hier von vor dreieinhalb Jahren, unzureichend mit der Thematik beschäftigt, einfach weil ich vor dreieinhalb Jahren auch die ganze Datenlage zu der biochemischen Plausibilität der Probleme mit der veganen Ernährung eben da noch gar keinen Zugang zu diesen Informationen hatte. Und erst, eben, wir haben es ja schon mehrfach besprochen, mit der Beschäftigung im Rahmen des Buchs für die sehr kritischen Lebensphasen, im Rahmen meiner Doktorarbeit und weiteren Projekten, habe ich mich dann mehr und ausführlicher mit dieser Datenlage beschäftigt und dann eben schon auch mehr Offenheit entwickelt, dass da was dran sein könnte. Wir sprechen jetzt ungefähr Timeline, vielleicht so vor 2 Jahren ungefähr. Und spätestens, als es dann ja bei dir auch ein Thema war und ich gesehen habe, okay, du supplementierst optimal, weil ja du dasselbe supplementierst, wie wir es tun, du ernährst dich ausgewogen und trotzdem funktioniert es bei dir einfach gar nicht. Und als dann klar wurde, dass nachdem du mit großem Widerwillen ja die Tierprodukte wieder inkludiert hast, es bei dir so viel besser wurde, war bei mir ein Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ich möchte den großen Teil meiner Zeit, meines Fokus darauf konzentrieren, um eine Lösung zu finden vor allem, weil ich am Anfang ja schon die Hoffnung hatte, dass es nur ein temporärer Lösungsweg sein wird, dass man Tierprodukte in die Ernährung inkludiert und wir hoffentlich jene Stoffe identifizieren können, die für die Probleme zuständig sind und die dann supplementieren können. Und unser Ziel ist aber natürlich immer noch dasselbe, aber wir haben eben gemerkt, dass es kein Ziel ist, was kurzfristig erreichbar ist. Natürlich wäre das Ziel weiterhin noch, dass Personen die Notwendigkeit des Konsums von Tierprodukten auf Dauer nicht mehr haben. Aber das Thema ist einfach so viel komplexer als ursprünglich erwartet und daher eben das Maranhof-Projekt, bei dem wir jetzt in der Zwischenzeit zumindest unter den besten ethischen Standards Tierprodukte produzieren für jene Personen, die darauf angewiesen sind. Und wie gesagt, im Sommer 2023 haben wir auch das Reaktionsvideo zu Chaco Wusch, zu einer YouTuberin, veröffentlicht, die auch lange Jahre sehr ethisch motiviert vegan war und aufgrund von gesundheitlichen Problemen damit aufhören musste und seither Besserung erfahren hat. Und als ich dann diese Inhalte öffentlich gemacht habe, kamen mehr und mehr Personen auf uns zu und haben uns ihre Erfahrungsberichte geteilt. Und nur einen kleinen Teil davon, aber zumindest einige davon habe ich auch auf Social Media geteilt und dann natürlich auch oft die Kritik bekommen, ja, das ist ja alles nur anekdotisch, das ist ja keinerlei belastbare Evidenz. Ich verhalte mich total unseriös, dass ich das teile und vieles weitere. Und ich habe das auch in den Stories schon mehrfach aufgegriffen und besprochen, aber die Stories haben halt nur einen sehr begrenzten Rahmen. Und ich denke, zum einen ist es wichtig, das in der heutigen Folge mehr zu besprechen, damit Personen besser verstehen, worum es mir geht und um auch den nötigen Raum zu schaffen, die Erfahrungsberichte, die ich nur mit wenigen Kommentaren in meinen Stories geteilt habe, auch noch etwas mehr zu kommentieren und aufzuzeigen, warum die für uns so interessant sind und auch aufzuzeigen, dass quasi, wenn man den Spieß umdrehen würde, vegan lebende Menschen ja die Begründung, warum eine vegane Ernährung funktioniert, ja auch hauptsächlich auf anekdotischer Evidenz aufbauen. Denn mit Ausnahme von den Positionspapieren weniger Fachgesellschaften wie der Academy of Nutrition and Dietetics, deren Positionspapier aus ernährungsphysiologischer Sicht und ernährungswissenschaftlicher Sicht höchst problematisch und unvollständig und sehr, sehr biased ist, wie wir auch in einer Podcast-Episode, die wir in der Podcast-Beschreibung verlinken, im Detail besprechen und auch in einem YouTube-Video, das wir ebenfalls gerne verlinken. Abgesehen von diesen Positionspapieren, die eben nicht auf belastbare Evidenz aufbauen und wenigen Studien, die epidemiologischer Natur sind, Adventist Health Study, Epic Oxford Study, die einfach nur schwere Endpunkte, also Tod durch verschiedene Erkrankungen, untersuchen und da zum einen einmal nicht zeigen, dass eine vegane Ernährungsweise hier mitunter am besten abschneidet und zum anderen aber, und das ist der wichtige Punkt, gar nicht überhaupt messen, wie ist das Wohlbefinden der Personen, wie ist ihre kognitive Leistungsfähigkeit, wie ist ihre Fruchtbarkeit und weiteres, das gar nicht tun, haben wir keinerlei langfristige Evidenz, die zeigt, dass eine vegane Ernährung funktioniert. Und das heißt, gerade im Hinblick auf die menschliche Evolution, in der tierische Produkte seit jeher eine große Rolle gespielt haben, liegt nun einmal die Beweislast, und das haben wir schon mehrfach gesagt, aber ich kann es nicht überbetonen, liegt die Beweislast natürlich auf Seiten der veganen Bewegung, dass es gezeigt werden muss, dass über mehrere Generationen langfristig hinweg eine vegane Ernährung funktionieren kann. Und ein bisschen mehr davon besprechen wir auch noch gerne nachfolgend, aber sozusagen das ist so ein bisschen das Setting. Also wir möchten uns heute damit beschäftigen, was kann die vegane Bewegung oder was sollte die vegane Bewegung aus diesen Erfahrungsberichten lernen, denn die vegane Bewegung möchte ja etwas von der Mehrheitsgesellschaft. Die vegane Bewegung möchte, dass der Großteil der westlichen Welt, der sich nicht mit dem Thema Tierrechte und weiteres auseinandersetzt, sich damit auseinandersetzt und möglichst pflanzlich, rein pflanzlich oder zumindest pflanzenbetont isst. Und wenn die vegane Bewegung möchte, dass sich die Mehrheitsgesellschaft damit auseinandersetzt, muss natürlich gewährleistet sein, dass es keine gesundheitlichen Probleme gibt, wenn Menschen diese Art der Ernährung durchführen. Und auch das betone ich oft, aber ich betone es gerne auch nochmal jetzt. Natürlich gibt es Personen, für die eine vegane Ernährung gut funktioniert. Das ist überhaupt nicht, was wir jemals in den Raum stellen wollten, dass sich niemand vegan ernähren kann. Aber es ist genauso wichtig anzuerkennen, dass es eben viele Personen gibt, für die das nicht funktioniert und dass in den kritischen Lebensphasen einfach die Vorsicht walten muss und man es deswegen einfach per se aus meiner Sicht nicht vollziehen sollte. Und der Grund, wenn wir auch noch ein bisschen besprechen, sind eben genetische Unterschiede. Menschen haben nun einmal genetisch bedingt unterschiedliche Anforderungen an ihre Ernährungsweise und was für die eine Personengruppe oder für die eine Person besser funktioniert, kann im selben Maße für die andere Person eben abträglich wirken. Und die vegane Bewegung sollte das aus meiner Sicht anerkennen und sollte Wege finden, wie wir damit umgehen, damit zumindest einmal die Ideale der veganen Bewegung, nämlich die Beschäftigung mit den Tierrechten, mehr Einzug in die Mehrheitsgesellschaft halten kann, um das gemeinsame Ziel zu erreichen, um eben die Interessen und die Grundbedürfnisse von Tieren einfach mehr zu schützen.
Du hast ja schon erwähnt, dass immer mal wieder die Kritik aufkommt, dass die Beschäftigung mit den Erfahrungsberichten nur rein anekdotisch sei und dementsprechend das Ganze kein Gewicht hätte. Kannst du das Ganze noch mal ein bisschen mehr ausführen, was genau die Kritik eigentlich an dir ist?
Ja, sehr gerne. Vielleicht ein kurzes Gedankenexperiment, um das ein bisschen verständlicher zu machen. Weil man kann den Spieß ja auch umdrehen und dann wird, glaube ich, auch für jede sehr ethisch motivierte vegane Person sehr deutlich, was das Problem an der Kritik an meiner Position und an den Erfahrungsberichten ist. Wenn wir jetzt den Spieß umdrehen würden und sagen, wir wollen jetzt nicht den Case machen, dass eine vegane Ernährungsweise in jeder Lebensphase funktioniert, weil davon sind ja vegane Menschen selber zeugt, ohne wirklich die Evidenz aber im Detail zu kennen, sondern wir drehen den Spieß um und sagen, eine Person möchte den Case machen, dass eine karnivore Ernährung in jeder Lebensphase bedarfsdeckend ist. Und natürlich eine vegane Person würde dann von der karnivor lebenden Person die Beweislast fordern, auf welcher Basis nimmst du denn das an? Und die karnivore Person würde sagen, naja, wir haben ja karnivor lebende Menschen, die das machen und denen geht es gut damit und entsprechend sollte das ja passen. Aber dann würde die vegan lebende Person sagen, naja, warte mal, im Laufe der menschlichen Evolution haben sich Menschen ja seit jeher von tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln ernährt und es gibt eine Reihe an Nährstoffen, die man entweder überwiegend oder ausschließlich in pflanzlichen Lebensmitteln findet. Und woher bekommst du die denn? Und dann wird vielleicht die karnivore Person sagen, ja, aber es gibt ja Berichte, die zeigen, dass zum Beispiel der Vitamin-C-Bedarf sinkt, weil Vitamin C ist ein Nährstoff, den man überwiegend quasi fast ausschließlich in pflanzlichen Lebensmitteln findet. Dann wird die Person sagen, ja, wenn der Kohlenhydratanteil in der Ernährung sinkt und sich die Person eben karnivor, ketogen ernährt, dann ist der Vitamin-C-Bedarf so gering und ganz geringe Vitamin-C-Eigensynthese gibt es ja auch und andere Nährstoffe wie Folsäure findet man ja auch in ganz kleinen Mengen in zum Beispiel im Mageninhalt von Tieren oder auch in Organen wie Leber und Ähnlichem. Und entsprechend wird das ja dann schon reichen, weil wenn das nicht reichen würde, dann würden wir ja bei den carnivore-lebenden Menschen, die das jetzt ja schon einige Jahre machen, ja Probleme sehen. Und ich glaube, jede vegan lebende Person würde das nicht als ausreichende Evidenz ansehen. Aber genau das machen vegan lebende Menschen, wenn sie sagen, was ist denn mit all den Carni-Nutrients, all den Nährstoffen, die wir nur in tierischen Lebensmitteln finden, entweder ausschließlich oder überwiegend, was ist mit Arachidonsäure, Docosahexaensäure, mit Kreatin, Carnitin, Carnosin, Taurin und weiteren, dann sagen vegan lebende Menschen, ja, der Körper hat ja eine gewisse Eigensynthesekapazität und wenn es so schlimm wäre, dann würde man das ja auch merken. Und sowohl bei der veganen Ernährung als auch bei der Carnivore-Ernährung fehlt es komplett an Studien, die überhaupt langfristig angelegt über mehrere Generationen sind und selbst innerhalb der einen Generation nicht das Wohlbefinden, die Leistungsfähigkeit und weiteres messen. Und das heißt, wir können bei jeglicher Abweichung von quasi der unrestriktierten gängigen Mischkost hin zu entweder einer Carnivore-Ernährung oder einer veganen Ernährung nicht mit Sicherheit sagen, dass die komplette Exklusion der einen oder anderen Lebensmittelgruppe, der pflanzlichen oder der tierischen Lebensmittel, unproblematisch ist. Und im Gegenteil, alles, was wir bis jetzt an indirekter Evidenz haben, die aufzeigt, all diese Nährstoffe aus tierischen und oder pflanzlichen Lebensmitteln sind wichtig für die menschliche Gesundheit, zeigen eben auf, der Mensch sollte grundsätzlich einen unrestriktierten Speiseplan aus gesundheitlicher Sicht haben. Nun kann man natürlich bei der veganen Ernährungsweise anführen, ja, aber was ist mit den tierethischen Aspekten? Die Produktion tierischer Lebensmittel in der heutigen Menge, in der heutigen Art ist natürlich ein tierethisches Problem und man darf das nicht unter den Tisch fallen lassen, nur weil ernährungsphysiologische Notwendigkeit für gewisse Personen besteht. Und auch auf der anderen Seite für die Carnivore-Ernährung gibt es einige Begründungen, warum das für manche Menschen vielleicht sinnvoll sein könnte. Weil letztendlich ist eine Carnivore-Ernährung die extremste Form der Eliminationsdiät und sehr viele Menschen reagieren einfach auf unterschiedlichste Lebensmittel mit einer ganzen Reihe an abträglichen Effekten und durch die Eliminierung all dieser Lebensmittel geht es ihnen bei der Carnivore-Ernährung dann besser. Die Frage ist nur, was macht man langfristig? Wie stellt man langfristig sicher, dass die Personen ihren Nährstoffbedarf auch decken? Weil der menschliche Körper hat nun einmal Nährstoffspeicher für eine ganze Reihe an Nährstoffen und so können wir sowohl Carnivore als auch vegan einige Zeit lang machen und werden uns, und das sehen wir sowohl bei den Erfahrungsberichten, für eine vegane, also für eine Carnivore-Ernährung. Leute werden temporär über die ersten Monate oder auch über die ersten ein, zwei Jahre mit beiden Ernährungsweisen gesundheitliche Vorteile haben, weil sie entweder bei der Carnivore-Ernährung einfach alles andere eliminieren, was vielleicht Trigger sind, und bei der veganen Ernährung in den meisten Fällen die Umstellung auf eine pflanzliche Ernährung dazu führt, dass sie den allergrößten Teil des Fastfood und Junkfoods eliminieren, mehr frisches Obst, Gemüse essen, einen höheren Ballaststoffanteil haben und weiteres. Das mag jetzt mit dem Voranschreiten der Beliebtheit von veganer Ernährung sich auch etwas reduzieren, weil mittlerweile gibt es jedes Junkfood auch in vegan. Aber grundsätzlich, lange Zeit bedeutet eine vegane Ernährung, ich kann sowohl bei Fastfood-Restaurants quasi nichts mehr essen, wenn ich im Supermarkt bin, die allermeisten Süßigkeiten, die allermeisten Junk- und Fastfood-Dinge fallen einfach weg. Und natürlich ernähren sich Personen dann deutlich gesünder und das kann dazu führen, dass sie sich temporär besser fühlen, aber trotzdem fehlt es sowohl bei der Carnivore als auch bei der veganen Ernährung langfristig an einer Reihe an Nährstoffen, die dann eben nach Jahr 2, 3, 4 bei vielen Problemen machen können. Und das sehen wir auf beiden Seiten. Das ist so spannend zu beobachten, weil es dieselben Probleme sind. Leute haben dieselbe anekdotische und trotzdem aber berechtigt. Also wenn ich anekdotisch sage, meine ich jetzt nicht schlecht. Das heißt nur nicht in Journals aufgearbeitet und veröffentlicht. Aber wenn man sehr viel anekdotische Evidenz für etwas hat, hat es natürlich auch Gewicht. Man denke jetzt an Ignaz Semmelweis, der ja auch nur durch seine anekdotische Evidenz gemerkt hat, wenn sich die ganzen Ärzte, nachdem sie in der Pathologie waren und an den Leichen gearbeitet haben, nicht die Hände anständig waschen und dann Kinder gebären, dann gibt es eine höhere Kindersterblichkeitsrate. Und hätte der jetzt gewartet, bis das irgendwann einmal in einer Studie untersucht und veröffentlicht wird, dann hätte man das Problem sehr lange nicht beheben können. Und genauso wie es da dann irgendwann offensichtlich war, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Arbeiten in der Pathologie, dem Nicht-Hände-Waschen und dem erhöhten Kindersterben, so ist es mittlerweile auch wirklich ganz klar, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen extrem restriktiven Ernährungsweisen, Carnivore wie vegan, beides, die temporär einen gesundheitlichen Vorteil bringen können, langfristig bei Leuten aber dazu führen, dass sie gesundheitliche Probleme kriegen. Und auf beiden Seiten sieht man, wenn die Carnivore dann wieder anfangen, und da reicht es dann auch schon, ein bisschen Obst einzubauen, weil die meisten Carnivore-lebenden Menschen haben ja Angst vor sämtlichen Antinährstoffen in Getreiden, in Hülsenfrüchten und in Gemüsen. Und auch da, das ist jetzt ein anderes Thema, ist auch nicht völlig unberechtigt, dieses Thema, aber es wird natürlich von dieser Bewegung extrem überspitzt und undifferenziert weitergeben. Aber es reicht diesen Personengruppen schon, wenn sie einfach anfangen, ein bisschen Obst in die Ernährung zu inkludieren, damit sie eben das Vitamin C, Ballaststoffe, Folsäure und weitere Nährstoffe bekommen, die man überwiegend oder ausschließlich in Pflanzen findet. Und tada, plötzlich geht es ihnen in ihrer Ernährung besser. Und dasselbe sehen wir halt auch in der veganen Ernährung. Es reichen schon moderate Mengen an tierischen Produkten und jenen Personen, die Probleme bei veganer Ernährung haben, geht es dann plötzlich wieder besser. Und das ist halt eine Quintessenz. Wir sind noch nicht imstande, das komplette Fehlen von pflanzlichen oder auch das komplette Fehlen von tierischen Lebensmitteln zur Gänze über Nahrungsergänzung zu kompensieren. Ich fürchte, es ist ein bisschen einfacher, das Fehlen von Pflanzen zu kompensieren als das Fehlen von Tieren, weil die Menge an Nährstoffen, die wir nur in Tieren und nicht in Pflanzen finden, ist deutlich höher als die Menge an Nährstoffen, die wir nur in Pflanzen und nicht in Tieren finden. Aber es ist auch bei den Pflanzen eben etwas mehr als nur, hier sind die paar Vitamine, die wir gut kennen und die gut erforscht sind, supplementier die doch einfach, dann wird schon passen, auch nicht bei allen. Und ich habe es, glaube ich, auch schon mal in einem Nebensatz wo erwähnt, aber es ist einfach so ein Beispiel, was mir sehr beeindruckt hat, weil man es halt auch nicht nur beim Menschen, sondern auch beim Tier sieht. Wir hatten ja im Rahmen unserer Ausbildung ja mehrere Futtermühlen besucht, also Futtermittelhersteller. Und auch da ist der Tenor überall dasselbe. Seitdem Tiere wie Hühner oder Schweine, die ja grundsätzlich nicht vegan sind von ihrer Physiologie her, sondern omnivore Tiere sind, seitdem die angestoßen durch die BSE-Krise, wo es ja dann verboten wurde, auch temporär tierisches Protein zu füttern, seitdem diese zwei Spezies, die eigentlich omnivor sind, genauso wie auch der Mensch, in der Tierhaltung rein vegan gefüttert werden, haben natürlich am Ende des Tages die Mäster vor allem oder die Betriebe, die die Legehennen halten, aber indirekt damit auch die Futtermittelhersteller, weil die ja dafür sorgen müssten, dass das Futter adäquat ist, haben beide Parteien Probleme mit der Tiergesundheit, mit dem Verhalten der Tiere und weiteres. Und auch da haben alle Futtermittelhersteller gesagt, so ja, wir konnten vieles lernen, wir geben verschiedene Aminosäuren hinzu, wir geben Vitamine dazu, Mineralstoffe und wir können das Wachstum und auch das Wohlbefinden des Tieres schon deutlich besser durch die aktuelle, sehr stark supplementierte vegane Fütterung beeinflussen. Aber es ist immer noch nicht dieselbe Qualität, die wir hatten, als wir noch tierisches Protein, tierische Produkte mit im Futtermittel hatten. Deswegen ja auch jetzt gerade die Bestrebung ist, dass Insekten oder andere alternative tierische Proteine wieder eingeführt werden. Und vielleicht ist auch für die vegane Bewegung ein Ziel, dass vielleicht Insektenprotein langfristig auch das zum Teil kompensieren könnte, was wir jetzt aktuell über Projekte wie den Maranhof halt noch über Eier und ähnliches machen. Aber das ist halt noch alles sehr stark in den Kinderschuhen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, was ich damit aufzeigen wollte, ist, wann immer es nicht um die vegane Ernährung geht, sind vegan lebende Menschen sehr gut darin, Fehlschlüsse zu analysieren und zu erkennen. Wenn omnivore Menschen mit Natürlichkeitsfehlschlüssen oder anderen Dingen argumentieren oder wenn eben carnivore Vertreter anfangen, quasi dieselbe Art der Argumentation aufzubauen, erkennen die meisten veganen Aktivisten sehr gut, dass das eigentlich nicht so ganz stringent ist. Auf der eigenen Seite ist es aber oft so, dass es dann nicht so erkannt wird. Und diese vermeintlich anekdotische Evidenz müssen wir als diese hinnehmen, weil es das Beste ist, was wir aktuell haben. Man darf nicht vergessen, sowohl das Thema Carnivore als auch das Thema Vegan ist ein so nischiges Thema, dass es da die Art der qualitativ hochwertigen Studien gar nicht geben wird in absehbarer Zeit, die wir bräuchten. Und da ist dann eine differenziert und klug aufgearbeitete anekdotische Evidenz in der Häufigkeit, wie sie auch mittlerweile ja kommt. Also wir sprechen weltweit von Tausenden Ex-Veganern, die diese Erfahrungsberichte teilen. Alleine ich habe viele hunderte Erfahrungsberichte bekommen. Es gibt ja auch ein Story-Highlights, Ex-Vegan, wo viele der Erfahrungsberichte geteilt werden. Ganz ein paar gucken wir uns auch an. Das sind so viele, um sie zu besprechen, aber zumindest ein paar. Und das muss halt den Stein ins Rollen bringen, um da jetzt dann mehr zu machen. Und es müssen vegane Institutionen, vegane Interessenvertretungen, aus meiner Sicht schulden sie es der Allgemeinbevölkerung, schulden sie es, mehr Studien in Auftrag zu geben, um das zu erforschen. Weil das ist natürlich teuer. Das muss erst einmal gemacht werden. Es gibt auch eine Podcast-Episode, wo ich mit dem Konstantin spreche. Das können wir gerne auch in der Videobeschreibung verlinken, wo wir darüber sprechen, was bräuchte es denn für Studien, damit man anhand derer dann wirklich klarere Aussagen treffen kann. Aber bis es soweit ist, finde ich, müssen wir dieser anekdotischen Evidenz deutlich mehr Raum geben und ihr mehr zuhören.
Bevor wir uns jetzt die Erfahrungsberichte im Detail anschauen, möchte ich einmal noch mal ganz kurz den Kritikpunkt aufgreifen, der häufig kommt, dass man ja diese Erfahrungsberichte beispielsweise oder die Kritik oder die Fragen, die es noch in der veganen Ernährung gibt, nicht in der Öffentlichkeit besprechen sollte, weil das den Veganismus schlecht dastehen lässt. Kannst du einmal erklären, warum du das nicht für sehr sinnvoll hältst und warum es notwendig ist, das A einmal so öffentlich zu machen und diesen Druck auch tatsächlich aufzubauen?
Ja, ich kann es gerne versuchen, wobei ich mir wirklich schwer tue, mich in den Gedankengang jener Kritiker hineinzuversetzen, die uns das vorwerfen. Weil grundsätzlich einmal der Grund, warum ich mich vegan ernährt habe, über 10 Jahre lang, und warum ich auch jetzt weiterhin, auch wenn wir uns nicht mehr unter den klassischen Bedingungen vegan ernähren, aber weiterhin die im weitesten Sinne dieselben tierethischen Positionen verfolgen, nämlich Leid, Ausbeutung, Grausamkeit und weiteres auf ein möglichstes Minimum zu reduzieren und eine Ernährungsweise zu finden, die eben die menschlichen Interessen nach Gesundheit und die tierlichen Interessen nach möglichst wenig Ausbeutung, Grausamkeit und Leid und weiteren unter einen Hut bringt und natürlich auch im weitesten Sinne die ökologischen Aspekte in den Fokus nimmt, wobei, wie ja schon mehrfach gesagt, die Ernährungsweise ja deutlich kleinerer Teil der Treibhausgasemissionen ist, die wir weltweit produzieren im Vergleich zum Energiesektor und weiteren, aber auch das ist ein anderes Thema. Und mit dieser Empathie, die ich für leidensfähige Lebewesen in meinem Umfeld habe, die dazu führte, dass ich mich eben auch sehr lange Zeit vegan ernannt habe, dieselbe Empathie ist es natürlich auch, die ich gegenüber all diesen Menschen empfinde, die aufgrund mangelnder Aufklärung in Kombination mit ihrer genetischen Prädisposition eben immenses Leiden erfahren haben. Also das sind Menschen, die arbeitsunfähig, wir werden ja einige Erfahrungsberichte auch noch sehen, und wenn man ein bisschen Herz hat und sich das anhört, kann man doch davon nicht sagen, nee, für das größere Ganze besprechen wir das jetzt nicht und lassen das alles komplett außen vor, weil erstens einmal, wenn wir es nicht öffentlich machen, können wir gar nicht den vollen Umfang des Problems erkennen, weil nur dann, wenn wir zeigen, ja, es gibt es, können auch andere Menschen, die ähnliche Probleme haben, auf uns zukommen. Plus, viele Leute schreiben uns ja auch, ja, ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass es meine Ernährung sein könnte, weil alle veganen Aktivisten sagen, das ist das Gesündeste auf der Welt. Das heißt, wir können den Umfang des Problems nur dann erkennen, wenn wir auch öffentlich darüber sprechen. Generell, jedes Problem kann nur dann behoben werden, wenn es ehrlich öffentlich diskutiert wird, und es wäre einfach unehrlich, das zu verschweigen, eben gegenüber all diesen Menschen, die ja mir und anderen Ernährungsfachkräften im veganen Bereich vertrauen. Die sagen, ja, ich wurde ja durch euch vegan, und allein der Gedanke, ihnen das vorzuenthalten, dieses Wissen, und zu sagen, ja, leid halt einmal jetzt noch jahrelang weiter und vielleicht oder vielleicht auch nicht finden wir eine Lösung, wenn ja eine Zwischenlösung zumindest einmal sehr einfach gefunden werden kann, nämlich ist zwischenzeitlich die bestmöglichen ethisch produzierten tierischen Produkte. Und ich habe sowohl unter den Personen, die uns angefragt haben, dass sie Probleme haben und dann ihre Ernährung umgestellt haben, als auch jene Personen, die eben mir geschrieben haben, sie haben, ohne dass sie davor mit mir gesprochen haben, ihre Ernährung umgestellt, wieder tierische Produkte inkludiert, unter all diesen Erfahrungsberichten keine einzige Person gehabt, die nicht eine enorme Verbesserung ihres Gesundheitszustandes durch die Inklusion von Tierprodukten erreicht hat. Manche haben das Glück, dass bereits moderate Mengen an zum Beispiel Eiern für sie reichen. Manche brauchen deutlich höhere Mengen, manche brauchen auch gewisse andere tierische Lebensmittel, wie wir auch in den Erfahrungsberichten besprechen. Und auch das ist jetzt nicht widersprüchlich in sich oder verwunderlich, sondern es zeigt eben nur die Unterschiede in der Ausprägung der Eigensynthesekapazität gewisser Nährstoffe, die bei manchen Menschen eben extrem gut ausgeprägt sind, sodass sie selbst bei kompletten Fehlen dieser Nährstoffe in der veganen Ernährung gut zurechtkommen. Wobei auch hier viele der vegan lebenden Personen, die jetzt 2, 3, 4 Jahre vegan sind und sagen, ja, bei mir funktioniert es wunderbar. Ich hoffe natürlich, dass auch weiterhin so ist. Aber mal gucken, wie es in 7, 8, 9 Jahren ist. Vor allem, wenn sie dann auch nicht mehr Anfang 20 sind, sondern vielleicht Ende 30, Anfang 40, Mitte 40. Denn mit steigendem Alter reduziert sich auch die Eigensynthesekapazität dieser Nährstoffe. Und daher sollten wir da deutlich weniger sicher sein, dass das auch für diejenigen Menschen auf Dauer funktioniert, für die es vielleicht jetzt gut funktioniert. Und es zeigt eben auch, dass bei jenen Personen, wo es jetzt schon nicht funktioniert, dass es auch hier sehr stark unterschiedliche Ausprägungen gibt, wie sehr sie auf den Konsum von gewissen Nährstoffen, die wir zum Teil denken zu kennen, zum Teil aber eben auch noch nicht kennen, weil das ist auch der Punkt. Wenn wir die alle kennen würden, würden wir sagen, supplementier sie und dann passt ja. Wir kennen sie aber noch nicht alle. Aber wir wissen, dass der Konsum von Tierprodukten Verbesserungen schafft. Und wir wissen ja auch, dass es zum Beispiel in der Gruppe der Fettsäuren oder der Sphingolipide und weiteren auch noch Nährstoffe gibt, die noch zu wenig erforscht sind, die also sehr heiße Anwärter darauf sind. Das ist nicht so, dass wir keine Ahnung haben, was das sein könnte. Aber wir wissen eben mittlerweile, dass es abseits der klassischen essentiellen Vitamine, Mineralstoffe, Fett und Aminosäuren auch noch weitere Stoffe gibt, die eine Rolle spielen. Und entsprechend ist es aus meiner Sicht, um zurück zu deiner Frage zu kommen, also als ich das erste Mal gehört habe, bin ich wirklich fast aus allen Wolken gefallen, weil ich dachte, wie weit bin ich von dieser Person, die ja stellvertretend ist für eine Gruppe, das sind ja nicht nur 1, 2 Personen, sondern das ist ja doch etwas, was immer wieder häufig kommt, denke ich mir, wie weit sind wir denn von unserer gesamten Weltanschauung entfernt und wie können wir, wenn wir so unterschiedliche Weltanschauungen haben, denn jemals einen gemeinsamen Nenner finden? Denn diese Personen sagen das auch ganz klar und offen. Zum einen sagen sie, wenn sie das betreffen würde, würden sie lieber sterben, bevor sie Tierprodukte essen. Und selbst wenn das nicht sie, sondern ihre Kinder, ihre Familie, ihre Freunde betreffen würden, würden sie es eben ihnen auch nicht sagen, weil sie sagen, nee, Menschen haben einfach nicht das Recht, ein anderes Tier zu essen und entsprechend oder deren Produkte zu essen, wenn wir jetzt über Eier oder Milch sprechen. Und entsprechend ist es für sie einfach keine Option. Sie würden einfach die menschliche Rasse lieber zugrunde gehen sehen. Und das ist aus meiner Sicht eine wahnsinnig totalitäre, weirde, gefährliche Einstellung, dass sie jetzt auch mittlerweile, wenn du hast es ja mitbekommen, einfach auch nicht mehr mit dieser Art von Person diskutieren, weil da, wenn die Standpunkte so unterschiedlich sind, da gibt es keine Möglichkeit für einen gemeinsamen Nenner. Und ich hoffe, dass diese Personen einfach niemals in der Überzahl sein werden. Sonst passiert das, was wir in anderen Aspekten in vielen totalitären Systemen immer wieder mal hatten. Und wir wissen ja, wie das in der Vergangenheit geändert hat.
Damit wir noch in der Zeit bleiben und die auch ausführlich besprechen können, würde ich tatsächlich sagen, dass wir uns jetzt langsam mal einigen der Erfahrungsberichte widmen. Und da würde ich einfach mal direkt einen Erfahrungsbericht vorlesen, den du auf Instagram, glaube ich, bekommen hast. Ich bin sonst eine stille Followerin, aber du hast mir mit deiner Aufklärung zu dem Thema und dem YouTube-Video im Sommer vermutlich meine Gesundheit gerettet. Ich hatte keine Ahnung, woran es lag, dass mein Immunsystem nicht mehr so fit war, ich Konzentrationsprobleme und Wortfindungsschwierigkeiten hatte und auch zu dem Zeitpunkt seit Monaten mit einer gedrückten Stimmung gekämpft habe. Ich habe mich über 3 Jahre streng vegan ernährt und Ende Juli, nachdem ich dein Video gesehen habe, wieder angefangen, Eier zu essen. Bei meiner Stimmung habe ich die schnellste Verbesserung beobachtet. 2 Wochen und der Rest hat sich angeschlossen. Dies war dann auch in den Laborwerten ersichtlich. Meine Leukozyten waren in der ersten Jahreshälfte unter den Grenzwert gefallen und kein Arzt, keine Ärztin konnte sich erklären, woran es liegt. Nach mehreren Kontrollen startend im September liegen sie jetzt wieder stabil im Normalbereich. Danke dir.
Genau, das ist einer von ganz vielen Erfahrungsberichten, die uns eben zugesandt wurden und noch einer derjenigen, die jetzt die Problematik noch gar nicht so schwerwiegend beschreiben, wo man sagen würde, ja, das ist alles schon wirklich schwerwiegend, aber wir werden auch später zu einigen kommen, wo es auch mir wirklich wahnsinnig leid tat, das zu sehen. Aber auch das genügt natürlich schon, sagen, diese Person hat schwerwiegende gesundheitliche Einschränkungen gehabt und hat entsprechende Verbesserungen erfahren. Kann man nicht sagen, es ist nur ein Placebo-Effekt gewesen? Ja, natürlich kann man es nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bei all diesen Personen ausschließen, dass nicht vielleicht auch andere Gründe dazu beigetragen haben. Aber aufgrund der zugrunde liegenden biochemischen Plausibilität und der Vielzahl an Erfahrungsberichten und dem völligen Fehlen von Gegenbeweisen ist es eben so, dass es sehr, sehr naheliegend ist. Und interessanterweise, und auch hier kennen wir die Mechanismen noch nicht im Detail oder wissen jetzt nicht genau, welche Stoffe es in den Tierprodukten waren, aber zum Beispiel eben die Veränderung der Blutkörperchen, die bei vielen vegan lebenden Personen auf Dauer einfach schlecht sind und die sich durch die Inklusion von Tierprodukten wieder verbessern und die ja quasi nur ein Biomarker sind, aber die eben einhergehen mit einer Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens und wie sie es ja auch hier beschrieben hat, zeigt eben, es gibt offensichtlich für diese Person in tierischen Produkten Nährstoffe, die sie selbst nicht in ausreichender Menge produzieren kann und die dann durch die Inklusion von Tierprodukten zu einer deutlichen gesundheitlichen Verbesserung führen. Und wenn jetzt diese Person nicht über unsere Inhalte gestoßen wäre, sondern das Ganze vielleicht auch jetzt noch Jahre weitergegangen wäre, ist davon auszugehen, solche Probleme werden potenziell chronisch degenerativ, also die verschlechtern sich. Und wenn sie jetzt nicht jetzt schon glücklicherweise eine Lösung gefunden hätte, was wäre in 1, 2, 3, 4 Jahren gewesen? Also das Leben einer Person kann durch so etwas zerstört werden. Einige haben uns geschrieben, sie wurden arbeitsunfähig, sie konnten nicht mehr das Haus verlassen, sie konnten teilweise das Bett nicht mehr verlassen, sie haben schwere psychische Erkrankungen entwickelt und all das kann, und das ist ja das Absurde, so bei einigen zumindest so einfach verhindert werden, wenn sie eine moderate Menge an Tierprodukte inkludieren. Und für das Gesamtbild ist es ja auch, wenn wir sagen, wir wollen möglichst viel Tierleid, möglichst viel Ausbeutung und Grausamkeit reduzieren, ist es uns ja auch viel mehr geholfen, wenn der Großteil der westlichen Welt den Tierproduktkonsum um den Großteil reduziert, anstatt dass eine kleine Gruppe der Bevölkerung es ganz strikt macht. Die kann es gerne machen natürlich, diejenigen, für die es funktioniert, aber wenn wir wollen, dass es gesellschaftstauglich wird, dann müssen wir einfach eine etwas weniger orthodoxe Version der veganen Philosophie für die Allgemeinheit bereitstellen.
Eine weitere Nachricht, die Nico auf Instagram erhalten hat, lautet: Also von Einzelfällen scheint mir hier auch nicht mehr die Rede zu sein. Ich hatte nur aufgrund einer aktualisierten Empfehlung für Kleinkinder vor ein paar Monaten selber wieder angefangen, Eier zu essen. Zunächst nur, um das, was mein Kind nicht isst, nicht wegzuschmeißen. Und wie viel besser es mir seitdem geht, kann ich selbst gar nicht glauben, obwohl ich vorher alle deine Beiträge, Podcasts, Videos, zum Beispiel auch die über Katharinas Probleme, gesehen und gehört hatte. Hatte ich meine gesundheitlichen Probleme, in Klammern Verdauungsprobleme, starke hormonelle Probleme, bis zuletzt immer stärkere werdende und öfter auftretende Gesichtsfeldausfälle und Herzrhythmusstörungen nicht in Zusammenhang mit der veganen Ernährung gebracht. Diese Probleme waren alle schlagartig weg, als ich angefangen habe, regelmäßig Eier zu essen. Von daher bin ich dir und euch so dankbar, dass ich es kaum in Worte fassen kann.
Und auch hier, man möge ein bisschen Empathie aufbringen, um sich in die Situation dieser Personen reinzuversetzen. Was es bedeutet, all diese Probleme zu haben und vor allem nicht zu wissen, woher es kommen könnte. Und natürlich kann dir kein Arzt da weiterhelfen, kann dir kein Medikament verschreiben oder ähnliches, weil das zugrunde liegende Problem eben ein Fehlen von gewissen Nährstoffen ist, die dann zu einer ganzen Reihe an Problemen im Organismus führen. Und das Thema ist so hochkomplex und die Auswirkungen sind so vielschichtig und heterogen, dass eben, wie sie auch geschrieben hat, die meisten Menschen all die potenziellen Auswirkungen einer unzureichenden Nährstoffversorgung, einer unzureichenden Versorgung mit tierischen Lebensmitteln eben gar nicht mit ihrer Ernährung in Verbindung bringen, weil sie so weitreichend sein können und so viele Gesichter zeigen können. Und auch hier, je nachdem eben, wo die einzelne genetische Prädisposition, wo die einzelnen Schwachstellen im Stoffwechsel liegen, wird eine Person eben die einen oder die anderen Probleme kriegen. Wir kennen zwar gewisse Cluster an Symptomen, die immer wieder auftreten, aber eben innerhalb dieser Cluster gibt es auch sehr viele unterschiedliche Ausprägungen dieser Symptome. Wir werden einige eh noch erleben, aber eben man möge doch, also zum einen mal hoffentlich einfach aus Empathie gegenüber anderen leidensfähigen menschlichen Lebewesen, wenn man sowas liest, sich ein bisschen zusammennehmen und zu versuchen, da einen ehrlichen Dialog zu führen und eine Lösung zu finden. Und zum anderen auch, wenn man sagt, ja, ganz egoistisch, ich möchte als Tierrechtsaktivist einfach das Möglichste für die Tiere erreichen. Selbst dann ist es ein dummes Vorgehen zu sagen, ich ignoriere das alles, weil Personen, die solche Probleme erfahren, die kippen, und das sehen wir ja auch oft, kippen dann oft ins gegenteilige Extrem und sagen, okay, wenn mir Tierprodukte geholfen haben, dann esse ich jetzt ja extrem viele Tierprodukte und bin anti-vegan und vieles weitere. Und das wollen wir ja verhindern. Wir wollen, dass Leute optimalerweise gar nicht erst schlechte Erfahrungen mit dem Thema machen und sich einfach von einer unreflektierten Mischkost hinbewegen zu einer möglichst pflanzenbetonten, möglichst veganen, aber eben oft nicht rein pflanzlichen Ernährung, wenn das für sie nicht möglich ist. Und so können wir am Ende des Tages auch viel mehr im Sinne der Tiere erreichen, weil die Menge an Tierprodukten, die dann konsumiert wird, weniger ist. Und wenn Menschen sich auch aus Empathiegründen für das Tierleid und die Ausbeutung öffnen können, wir natürlich auch viel mehr Chancen haben, dass diese Personen dann nicht mehr irgendein Billigfleisch kaufen, sondern wenn sie dann tierische Produkte kaufen, eben jene aus der bestmöglichen Haltungsform.
Die nächste Nachricht ist auch thematisch etwas, was uns relativ häufig erreicht hat. Ich glaube, dass es doch mehr Leute betreffen könnte als jene, die wirklich gesundheitliche Probleme bekommen haben. Mir ging es 10 Jahre mit veganer Ernährung super. Trotzdem habe ich angefangen, Eier zu essen und merke ziemlich starke positive Veränderungen. Daraus schließe ich, dass die rein pflanzliche Ernährung all die Jahre wohl doch nicht so optimal war, auch wenn ich nicht wirklich unter Beschwerden gelitten habe, beziehungsweise ich die ich hatte, niemals mit Ernährung in Verbindung gebracht hatte, weil ich alles richtig gemacht habe. Ich kann mir vorstellen, dass dies bei weitaus mehr Personen der Fall sein kann, als es sich jetzt gerade zeigt.
Ja, genau, das ist das, was ich eben meinte. Wir neigen ja leider dazu, wenn wir über Jahre hinweg schleichend körperliche Degeneration erleben und einfach eine Degeneration unseres Wohlbefindens, dass wir uns damit arrangieren und gar nicht merken, dass es überhaupt Probleme gibt, sondern die Müdigkeit, die Konzentrationsschwierigkeiten, vielleicht gewisse Zyklusunregelmäßigkeiten bei Frauen und weiteres wird dann einfach hingenommen, ja, das ist halt mein Körper. Und erst wenn diese Personen dann wieder Tierprodukte essen, merken sie eigentlich quasi, was sie gesundheitlich verpasst haben. Und was ich auch total absurd fand, genau auf diese Story, ich erinnere mich noch, habe ich so viele Nachrichten von veganen Aktivisten bekommen, die sagen, ja, sieh dir an, Nico, was du jetzt angerichtet hast, sogar Leute, die keine Beschwerden haben, essen jetzt wieder Tierprodukte. Und ich denke mir nur so, hast du die Nachricht gelesen? Sie sagt zwar, sie hatte keine Beschwerden, schreibt aber im nächsten Satz so, ja, ich hatte schon Beschwerden, aber ich habe es halt nicht mit der Ernährung in Verbindung gebracht. Und das zeigt ja noch einmal mehr, selbst wenn wir jetzt Personen haben, die keine so schwerwiegenden Probleme haben, dass sie quasi ihr Leben nicht mehr auf die Reihe bekommen, wo man sagt, die stehen so am Abgrund. Selbst Personen, wo es noch nicht so ausgeprägt ist, erfahren Verbesserungen. Und auch hier, was wäre vielleicht in 2, 3, 4, 5 Jahren bei dieser Person gewesen, wenn sich die Symptomatiken potenziell verschlechtert hätten, weil natürlich die Nährstoffspeicher des Körpers mit der Zeit abnehmen, im Laufe des Älterwerdens unsere Nährstoffeigensynthese auch immer weiter reduziert wird und entsprechend sich potenziell Probleme eher verschlechtern.
Eine weitere Nachricht lautet: Auch mir geht's viel besser, nachdem ich jeden Tag Eier esse. Mir ging es eine lange Zeit richtig schlimm, habe ohne Grund erbrechen müssen. Dann kam dauerhafte Übelkeit dazu und ständiger Hunger. Vor allem meine mentale Gesundheit hat darunter gelitten, hatte Panikattacken. Mein Freund studiert Ernährungswissenschaften und meinte, ich solle versuchen, wieder Eier und Fisch zu essen, weil er die Vermutung hatte, dass mir irgendetwas fehlt, was zu meiner Depression und den Panikattacken geführt hat. Und schon 2 bis 3 Wochen, nachdem ich jeden Tag wieder Eier esse, geht es mir viel besser. Alle Beschwerden sind weg und dann bin ich auch auf das Video mit deiner Lebensgefährtin gestoßen und bin gespannt auf deine zukünftigen Forschungen und Erkenntnisse.
Auch hier tut es mir wahnsinnig leid, dass die Personen sowas erfahren mussten. Viele davon wurden ja auch durch meine Arbeit vegan oder haben zumindest ihre Ernährung dann in Richtung mehr vegan umgestellt. Das heißt, ich sehe da auch einfach ein wahnsinniges Verantwortungsgefühl gegenüber diesen Menschen, die das auf Basis meiner Empfehlung gemacht haben. Und das tut mir wahnsinnig leid für diese Personen und hoffe, dass ich entsprechend dann mit den Inhalten, die wir zur Verfügung stellen, eben ihnen jetzt auch wieder daraus helfen kann. Und auch erneut, wenn wir eben eine bessere Welt haben wollen, dann funktioniert das nur, indem wir auf dieser besseren Welt Menschen haben, denen es gut geht, die gesundheitlich fit sind, die eben die Kapazitäten haben, sowohl geistig als auch körperlich, die nicht Brainfox haben und Müdigkeit und alle möglichen Beschwerden, die dazu führen, dass sie sich kaum um irgendwas anderes, außer um ihre eigene Genesung kümmern können, sondern eben Menschen, denen es so gut geht, dass sie sagen können, okay, und dann können wir jetzt noch mit unserer verbleibenden Zeit etwas Sinnvolles in der Welt stiften. Und daher fürchte ich eben, dass das einfach eine Sackgasse ist, worauf wir uns jetzt gerade zubewegen.
Apropos was Sinnvolles in der Welt stiften. Ich hatte dieses Jahr oft mit Herzrhythmusstörungen zu kämpfen, Herzrasen, zu niedrigem Blutdruck, war wochenlang stationär im Krankenhaus. Nach eurem Video habe ich ebenfalls angefangen, wieder Eier zu konsumieren. Ich weiß nicht, ob es wirklich so viel Einfluss haben kann, aber mir geht es wirklich besser. Und wenn ich mehrere Tage keine Eier konsumiere, leide ich wieder an Benommenheit, Müdigkeit und niedrigem Blutdruck. Das schränkt mich sehr im Alltag ein, vor allem mit einem Baby. Mir geht es besser, wenn ich Eier esse. Aber dann höre ich von Dr. Greger bei einer Buchvorstellung zu How Not to Age, dass die Proteine von Eiern die schlimmsten von uns Menschen sein sollen. Dann denkt man sich, mache ich doch was falsch.
Ja, auch das wahnsinnig berührende Erfahrungsbericht und auch, was das für die Mutter-Kind-Beziehung bedeuten muss und wie auch das Kind natürlich darunter leidet, wenn die Mutter gesundheitlich so stark eingeschränkt ist. Also gar kein Vorwurf gegenüber der Mutter, sie kann ja nicht anders, aber wahnsinnig traurige Geschichte. Und bei allem Respekt, den ich auch vor Dr. Greger habe und auch seine Arbeit grundsätzlich als nett positive Arbeit sehe, halte ich es für hochproblematisch, wie er als Tierrechtsaktivist im Ärztekittel, weil das ist letztendlich, was er ist, so viel falsche Informationen verbreitet, um im weitesten Sinne der Sache damit zu dienen. Wir haben ja auch eine Podcast-Episode, wo wir ganz ein bisschen, also Q&A-Folge, wo wir ganz kurz über Dr. Greger sprechen, weil natürlich das auch eine häufige Frage ist, die dann uns gesagt wird, ja, wie kann es denn sein, dass jetzt jemand wie Dr. Greger ja sowas ganz anderes sagt? Naja, weil er eben die Wissenschaft der Datenlage durch die Linse eines Tierrechtsaktivisten interpretiert und halt ein Ziel verfolgt. Und das Ziel ist es, tierische Produkte aus dem Speiseplan der Leute zu streichen. Und entsprechend lässt er halt viele Daten weg, die das Gegenteil von seinen Ausführungen zeigen würde und bespricht einfach die Datenlage sehr selektiv. Wir werden zu seinen Büchern auch nochmal eine eigene Podcast-Episode oder ein YouTube-Video machen. Das heißt, da kommt auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Und am Ende des Tages halte ich es erneut aus ethischen Gründen für hochproblematisch, was Personen wie Dr. Greger machen, denn sie nehmen den Leuten die Möglichkeit, aufgrund der Summe an Informationen eine eigene Entscheidung zu treffen, sondern er hält ihnen einfach viele Informationen wissentlich vor, manipuliert sie, damit sie etwas machen, was er vermeintlich als das Richtige hält. Und nun kann man sagen, ja, aber vielleicht ist es ja auch das Richtige. Man muss sagen, na, aus gesundheitlicher Sicht offensichtlich für viele Personen nicht, aber auch selbst egal, wie sicher ich mir bin, dass ich nur das Richtige für die Leute möchte und quasi es besser weiß, was die machen sollen, ist es höchst problematisch, das über den Kopf der Leute zu entscheiden. Und das liegt nun mal auf der Hand, dass die meisten Menschen aus Zeitgründen sich nicht so intensiv mit der ernährungswissenschaftlichen Datenlage beschäftigen können und entsprechend darauf angewiesen sind, von Ernährungsfachkräften einen möglichst objektiven Blick auf die Informationen zu kriegen, sodass sie dann für sich eine Entscheidung treffen können. Und eben auch gerade das Verteufeln der tierischen Produkte aus gesundheitlicher Sicht entbehrt einfach jeglicher Evidenz. Du musst schon, und das sprechen wir dann ja auch noch, wie er das genau macht, weil es ist auch kein wahnsinnig schwer nachzuvollziehbarer Zaubertrick, wie er das so darstellt, aber es ist halt einfach eine wahnsinnig cherry-gepickte Datenlage mit einer Verfälschung der Inhalte.
Den nächsten Erfahrungsbericht kann ich sehr gut nachvollziehen, weil das bei mir sehr, sehr ähnlich war. Als ich vor einigen Monaten dein Video zu deiner nunmehr differenzierteren Position zum Veganismus gesehen habe, bin ich erst aus allen Wolken gefallen. Ich konnte nicht fassen, dass das, woran ich die letzten Jahre so sehr geglaubt habe, in der Form nicht passt. Ich habe mich 3,5 Jahre streng vegan ernährt. Bereits nach 1,5 Jahren habe ich seltsame Symptome entwickelt, die ich ehrlicherweise aber nie mit meiner Ernährung in Verbindung gebracht habe. Meine Periode hat sich sehr verändert, war extrem unregelmäßig und sehr schmerzhaft. Ich litt unter starken Krämpfen und häufigen undefinierbaren Unterleibsschmerzen. Ärzte konnten mir nicht helfen. Dann habe ich vor einigen Wochen begonnen, wieder Eier zu essen. All meine Beschwerden waren schlagartig verschwunden. Meine Periode hat sich schlagartig wieder normalisiert. Ich danke dir sehr für deine Offenheit. Deine Aufklärungsarbeit hat mir sehr geholfen.
Vor allem, was wir heute mit gesagt haben, auch nochmal Mir wäre es selbstverständlich am liebsten, wenn es all diese Probleme nicht gäbe und das alles nur Placebo- oder Nocebo-Effekte wären und quasi eine vegane Ernährung für alle Personen in jeder Lebensphase das Allerbeste wären. Denn dann hätten wir eine sehr einfache Lösung für die immer noch reelle Problematik der Tierausbeutung, die im großen Maßstab in unserer Gesellschaft stattfindet. Und für mich persönlich wäre es das Allerbeste. Ich meine, ich war einer der, wenn nicht vielleicht sogar der Fürsprecher im ernährungswissenschaftlichen Bereich mit Fokus auf Pflanzenernährung im deutschsprachigen Raum, der am meisten bekannt für diese Arbeit war und entsprechend mein Lebensunterhalt, aber auch alles andere, meine sozialen Kontakte, meine Beziehungen, die allermeisten Leute aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis waren vegan. Und entsprechend wäre es mir natürlich sehr, sehr lieb gewesen, dass es genauso bleiben kann, ich weitere Bücher zu dem Thema veröffentlichen kann, wir in dem Bereich einfach wirksam sind. Das wäre sowohl finanziell als auch für mich, für meine psychologische Gesundheit deutlich besser gewesen als jetzt der Umstand, wo mich Gott und die Welt zu bullshittet und mir droht und mich beschimpft und alles Mögliche und wir natürlich auch quasi alle unsere Kooperationspartner im veganen Bereich, also alle Unternehmen, die ja, mit denen wir gearbeitet haben, all diese Kooperationen nicht mehr zustande gekommen sind, wir also auch große finanzielle Einbußen erfahren haben und so weiter und so fort. Also wie auch bei der Person hat es natürlich auch bei mir dazu geführt, dass quasi mein Weltbild ein bisschen in sich zusammengebrochen ist, aber aus meiner Sicht ist es das einzig Aufrichtige, wenn man diese neuen Informationen erhält, die natürlich mal kritisch zu prüfen, ob da was dran ist, und ich bin ja auch, ich hätte mir ja gewünscht, dass diese Informationen nicht valide sind. Das hat auch dazu geführt wahrscheinlich, warum ich mir dann doch auch etwas später als vielleicht möglich mit der Thematik auseinandergesetzt habe, weil ich halt auch durch die Gregors und Esselstyns und Campbells dieser Welt halt da auch lange Zeit in einer Position befunden habe, wo es für mich total abwegig war, dass es vielleicht wirklich Probleme geben kann. Aber irgendwann war einfach die Beweislast so erdrückend, dass ich mich in meiner Position angepasst habe und ich würde mir halt wünschen, dass das halt auch die veganen Interessensvertretungen tun und sich mehr mit dem beschäftigen.
Ich ernähre mich seit 9 Jahren zu 99% vegan und ich habe letztes Jahr starke Probleme mit Allergiesymptomen bekommen. Zum Teil so schlimm, dass ich ins Krankenhaus musste. Allerdings konnte mir keiner sagen, wogegen ich allergisch bin. Ich bin 34 Jahre alt und hatte noch nie eine allergische Reaktion. Ich habe es dann selber durch ein Ernährungstagebuch auf Sesam eingrenzen können. Hatte ich bis dahin problemlos vertragen. Ich habe dann Ende 2023 angefangen, wieder Eier zu essen und hatte seitdem keine allergischen Reaktionen mehr.
Ganz, ganz wichtiges und spannendes Thema. Also spannend aus ernährungswissenschaftlicher Sicht. Traurig natürlich für die Person, die es betrifft. Aber wir sehen, und das ist ein sehr häufiges Thema, was aufkommt, dass Personen quasi das, was man undifferenziert als Reizdarmsyndrom bezeichnen würde, was eigentlich ja keine richtige Diagnose ist, sondern so, okay, du hast Beschwerden, wir wissen nicht genau, was das ist, es ist Reizdarm. Viele vegan lebende Menschen entwickeln im Laufe der Zeit Reizdarmsyndrome, Verdauungsbeschwerden, Lebensmittelunverträglichkeit und weiteres. Und für viele ist dann der Weg, sich eben in ihrer Ernährung noch weiter zu restriktieren und jetzt in seinem Fall kein Sesam zu essen. Oft kommen dann aber noch über die nächsten Monate und Jahre noch weitere Unverträglichkeiten und das führt halt dazu, dass sie in der Spirale der weiteren Restriktion gefangen sind und es behebt ja das Problem nicht. Und das war einer der durchschlagendsten Erkenntnisse für mich, dass es tatsächlich gewisse Nährstoffe gibt. Arachidonsäure im Ei wäre hier ein Erklärungsmodell, weil zur Arachidonsäure gibt es einige Forschungen in Bezug auf Lebensmittelverträglichkeiten, aber auch andere Nährstoffe und vermutlich auch einige Nährstoffe, die uns nicht so bekannt sind, weil sonst wäre ja eine Arachidonsäure-Supplementierung für alle die Lösung dafür. Für viele ist es tatsächlich auch schon die reine Gabe von Pilzöl, für einige aber eben nicht. Das heißt, es gibt ziemlich sicher auch noch weitere Nährstoffe. Und diese Nährstoffe haben über einen sehr komplexen Vorgang, den wir auch nicht bis ins letzte Detail verstanden haben, einen Einfluss auf unsere Immunreaktionen. Und daher ist es auch hier erneut, auch das, es gibt ein bisschen was an mechanistischer Forschung, die das erklärt und es gibt halt sehr viel anekdotische Evidenz, die das unterstreicht, aber natürlich noch keine RCTs, keine Randomized Controlled Trials, aber zu warten, bis es die vielleicht oder vielleicht auch nicht irgendwann gibt, wäre natürlich absurd. Und das zeigt eben, wie komplex das Thema ist, dass eben etwas wie eine Lebensmittelunverträglichkeit auch ein Nährstoffmangel sein kann. Wir haben seit mehreren Jahren, ich glaube die ersten Publikationen, die mir in den Kopf kommen, sind schon in den 90ern also oder in den frühen 2000ern, wo eine Gabe von Taurin zum Beispiel Herzrhythmusstörungen ebenfalls beheben kann. Taurin, ein Nährstoff, den man eben so nur in tierischen Produkten findet. Auch da, einigen hilft bereits die Gabe von Taurin, das heißt, die könnten dann vielleicht auch das Problem mit einer rein veganen, gut supplementierten Ernährung in den Griff kriegen. Taurin ist aber auch nicht der einzige Nährstoff, den man nur in tierischen Produkten findet, der einen Einfluss auf den Herzrhythmus haben kann und auf artverwandte Probleme. Und daher ist es oft für mich auch immer noch so wahnsinnig überraschend, wie viele Probleme auf Basis eines Nährstoffdefizits entstehen können, die wir niemals damit in Verbindung bringen würden. Aber auf der anderen Seite natürlich wahnsinnig schön zu sehen, und da haben wir auch noch ein, zwei andere Erfahrungsberichte, dass Menschen, diese Probleme, wie auch hier beschrieben, einfach in den Griff bekommen und die Person jetzt einfach ganz normal wieder essen kann, nicht mehr diese Lebensmittelallergien hat.
Genau, das zeigt auch der nächste Erfahrungsbericht. Ich selbst war 10 Jahre lang überzeugt vegan und hatte aber nach 5 bis 6 Jahren immer mehr Probleme trotz Supplementierung. Vor allem hatte ich einen ständigen Blähbauch und oft ein Schwächegefühl. Nichts half. Ich war extra bei einem privaten Arzt, der mich einmal komplett durchgecheckt hat, nur damit rauskommt, dass nichts Auffälliges gefunden wurde. Diagnose: Reizdarm. Erst durch deine Videos und den Podcast bin ich auf die Idee gekommen, dass es an der veganen Ernährung liegen könnte. Nach der Hinzugabe von Eiern in meine Ernährung wurde es schon etwas besser. Ich habe dann auch noch weitere tierische Lebensmittel hinzugefügt und ich habe nun nach kurzer Zeit so gut wie keine Beschwerden mehr. Der ständige schmerzhafte Blähbauch ist einfach weg. Nach 4 bis 5 Jahren Quälerei.
Genau, das ist einer von vielen, die genau mit dieser sehr unbefriedigenden Diagnose Reizdarm einfach entlassen wurden aus der Arztpraxis. Und auch da ist dem Arzt jetzt kein Vorwurf zu machen, weil all diese komplexen Themen, über die wir sprechen, die sind halt in der Allgemeinheit, also in der Allgemeinmedizin, einfach gar nicht bekannt noch. Und es zeigt auch etwas Wichtiges: man kann einwandfreie Blutwerte haben und trotzdem diese Probleme. Wir hatten am Anfang einen Erfahrungsbericht, wo ja die Leukozyten reduziert waren. Das heißt, ja, zum Teil spiegelt es sich auch im Blutbild manchmal wieder, zum Teil aber eben auch nicht, je nachdem, wie der Schweregrad auch ausgeprägt ist. Generell, wie wir auch in der Episode, ich glaube, 27 der ersten Staffel über Nährstoffanalysen im Blut gesprochen haben, ist es generell auch nicht möglich, die meisten für uns relevanten Nährstoffe im Blut einwandfrei nachzuweisen bzw. eine Statusbestimmung zu machen. Und wir kennen halt auch viele Nährstoffe noch nicht im Detail. Das heißt, man kann nur das suchen, was man halt kennt. Und wir kennen leider noch einiges noch nicht. Und auch die Person, ist es nichts überraschend, dass ihr Reizdarmsyndrom besser wurde, ohne jetzt die Einnahme von irgendwelchen teuren Probiotikern oder irgendwelchen anderen Kuren. Also Leute werfen ja auch wahnsinnig viel Geld raus für Therapien, die dann auch nicht helfen. Nicht, weil per se Probiotika immer ein Blödsinn sind, sondern weil halt in ihrem Fall das Problem nicht die Darmflora-Zusammensetzung, sondern eben die Nährstoffversorgung war. Und das frustriert, sie hat ja auch geschrieben, über Jahre lang hatte sie die Probleme. Und ich wiederhole mich nur, aber mir tut es einfach wahnsinnig leid für all diese Personen, die all dieses Leid durchgemacht haben, aufgrund der Tatsache, dass sie etwas total Übliches machen wollten, nämlich ihre Ernährung so umstellen, dass sie eben möglichst wenig negativen Effekt auf andere Lebewesen haben, dabei aber selbst wahnsinnig gelitten haben, und das kann einfach nicht die Lösung sein.
Ein weiterer Erfahrungsbericht lautet: Im Oktober 2023 wurden bei mir die frühen Wechseljahre festgestellt und ich sollte Hormone nehmen, um Osteoporose vorzubeugen. Nachdem ich das Thema Arachidonsäure und Cholin aber zum Glück in der Story von Nico aufgeschnappt habe, habe ich zuerst versucht, diese zu supplementieren, um eine Verbesserung herzustellen. Als das nach 4 bis 6 Wochen keinen Erfolg hatte, habe ich begonnen, Eier zu essen und nach 14 Tagen hatte ich schon wieder einen Menstruationszyklus. Die Blutwerte vom Mai 2024 zeigen auch klar auf, dass meine Eierstöcke wieder arbeiten und Hormone produzieren. Das beweist in meinem Fall eindeutig, dass ich Eier essen muss, und ich führe das natürlich zum Wohle meiner Gesundheit fort. Ich bin so froh, dass darauf wenigstens von einer Person aufmerksam gemacht wird. Meine Periode war von Mitte Juni 2023 bis Mitte November 2023 komplett weg, mit der darauffolgenden Feststellung der frühen Menopause.
Zum einen natürlich vollständigkeitshalber gesagt, selbstverständlich beweist das jetzt das nicht in letztendlicher Sicherheit. Aber es ist sehr plausibel und sehr naheliegend, dass es hier einen kausalen Zusammenhang zwischen der Inklusion der Eier und dem Wiederauftreten ihres Zykluses gibt. Und von daher würde ich das schon auch als einen wichtigen Erfahrungsbericht sehen. Und was auch noch wichtig ist herauszustreichen: ja, Eier sind vor allem bekannt für ihren hohen Gehalt an Cholin und Arachidonsäure. Und wenn ich sage, wenn man keine Eier isst, sollte man zumindest Cholin und Arachidonsäure supplementieren. Das heißt aber nicht, dass man damit komplett das Fehlen der Eier kompensieren kann. Und ihr Erfahrungsbericht zeigt das eben auch. Obwohl sie Cholin und Arachidonsäure supplementiert hat, hatte sie nicht dieselbe Verbesserung, die sie dann hatte, als sie wieder Eier gegessen hat, weil vor allem Produkte wie Eier einfach wahnsinnig komplexe Lebensmittel sind, die so viele Nährstoffe enthalten, die noch nicht bis ins letzte Detail erforscht sind. Und wir sehen eben, dass die Inklusion von vollwertigen Lebensmitteln vieles bewirken kann, was einzelne Nährstoffe isoliert nicht können. Ist auch keine große Überraschung, aber wenn man eben quasi nicht in einer kritischen Lebensphase ist und keine schwerwiegenden Beschwerden hat, würde ich zumindest raten, die wichtigsten Stoffe aus Tierprodukten, also DHA, wenn man keinen Fisch isst, ARA und Cholin, wenn man keine Eier isst, die Mevicos, wenn man kein Fleisch isst, und halt Multinährstoff für die Grundbedarfsdeckung einfach zu supplementieren und einfach auch hellhörig zu sein für den eigenen Körper. Denn wie gesagt, leider mit voranschreitenden Jahren der veganen Ernährung ist es so, dass bei vielen Leuten erst Jahre später Probleme auftreten und eben oft auch dann erst mit zunehmendem Alter.
Den nächsten Erfahrungsbericht würde ich ganz gerne inkludieren, weil ich häufig nach dem Video, das wir über meine Probleme veröffentlicht haben, von wahrscheinlich Männern gehört habe: na und, dann hat sie halt ein bisschen Zyklusbeschwerden, beziehungsweise einen unregelmäßigen Zyklus, ist ja egal. Und das zeigt ganz gut, was das eigentlich für Auswirkungen hat. Der Zyklus wird erst jetzt langsam besser, da ich wieder angefangen habe, tierische Lebensmittel zu integrieren. Am Anfang waren es nur 2 Eier und die Mevikus, die ich täglich einnahm. Alle anderen von dir empfohlenen Nahrungsergänzungsmittel ausschließlich von Watson. Das habe ich jetzt knapp ein Jahr so gemacht. Allerdings ging es mir nach einer Weile immer noch nicht wirklich besser, beziehungsweise mein Energielevel war zwar nicht mehr so schlimm angefressen wie bisher, aber auch noch nicht wirklich gut und ich war immer noch schnell erschöpft, müde und angegriffen. Jetzt habe ich tatsächlich wieder angefangen, die von dir empfohlene Butter zu essen und wieder Fleisch bzw. Hähnchen und Fisch zu essen. Der Unterschied ist einfach immens. Ich habe wieder so viel Kraft, kann vernünftig schlafen, mein Immunsystem hat sich wieder stabilisiert und ich bin nicht immer irgendwie krank und angeschlagen und muss auf der Couch liegen vor Erschöpfung. Selbst wenn ich knapp 10 Stunden geschlafen hatte, kam ich mir frühs vor wie vom Bus überfahren. Das ist jetzt nicht einfach immer so. Die letzten Jahre hätten wirklich anders aussehen können, wenn ich mich nicht vegan ernährt hätte. Was aber am schmerzhaftesten zu wissen ist, dass es ohne die vegane Ernährung vermutlich so wäre, dass wir jetzt ein Kind im Alter von knapp 3 Jahren hätten. Das tut wahnsinnig weh.
Ja, auch das ist ein sehr eindrücklicher und sehr, sehr trauriger Erfahrungsbericht. Der war auch noch deutlich länger. Du hast jetzt nur einen Teil vorgelesen. Ich habe auch, glaube ich, gar nicht alles geteilt, weil da zu viel Persönliches dann auch dabei war und die anderen Teile einfach auch einen zu starken Rückschluss auf die Person gegeben hätten. Und daher ein bisschen überraschend das Ende, aber was sie halt beschrieben hat, ist, dass sie eben mehrere Abgänge hatte, also mehrere unerfolgreiche Schwangerschaftsversuche. Und alleine das ist wahnsinnig belastend für eine Beziehung auch, für eine Frau, die gerne Mutter sein möchte. Und ja, tut mir einfach wahnsinnig leid, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Aus ernährungsphysiologischer Sicht weiß ich schon, was ich sagen soll, nämlich da möchte ich nur darauf hinweisen, dass sie ja gesagt hat, dass sie zuerst Eier gegessen hat und das auch gewisse Verbesserungen gebracht hat. Die tatsächlichen durchschlagenden Verbesserungen aber erst durch die Inklusion von Butter und anderen Milchprodukten und Fleisch und Geflügel, also Geflügelfleisch und Fisch hat sie gegessen. Und das ist eben auch ein wichtiger Aspekt. Ja, Eier sind mit Ausnahme von Innereien die nährstoffdichtesten Lebensmittel und enthalten viele Stoffe, die man ansonsten nicht in so großer Menge in anderen Lebensmitteln findet. Sie enthalten aber trotzdem auch nicht alle für den menschlichen Organismus wichtigen Nährstoffe, weil der Mensch ist nun einmal kein Huhn und das, was jetzt für ein Huhn notwendig ist, ist nicht 1:1 dasselbe, was der Mensch braucht. Und beim Thema Butter, da haben wir auch über die Bentadikansäure gesprochen, beim Fleisch sind es die Mevikus und weiteres. Und auch hier, ja, man kann Kreatin, Carnitin, Taurin, Carnosin und weitere bekannte Mevikus supplementieren. Das sind aber natürlich auch nicht alle Meat-Based Bioactive Compounds, die es überhaupt gibt. Und es gäbe noch einige weitere. Für manche gibt es gar keine Nahrungsergänzungsmittel, für einige gibt es die, aber so eingeschränkt, dass es schwierig ist, die zu sourcen und die für Watson auch verfügbar zu machen. Und daher ist es erneut eben so, dass der Konsum dieser tierischen Lebensmittel natürlich deutlich mehr liefert als nur die Supplementierung der paar genannten Stoffe. Und das war auch einer von mehreren Gründen, die dazu geführt haben, dass dann die Entscheidung auch für den Maranhof so gefallen ist, dass wir die Bruderhähne ja auch aufziehen und zu Fleisch, also schlachten und zu Fleisch dann verarbeiten. Grundsätzlich einmal angestoßen dadurch, dass die über die Geschlechtsreife hinaus ja nicht aufgezogen werden können, weil sie einfach so großes Aggressionspotenzial haben, dass sie nicht in einer klassischen 50-50-Haltung gehalten werden können, was ja aber die Geschlechterverteilung eigentlich nahelegen müsste, weil es sind ja gleich viele Männchen wie Weibchen, die schlüpfen ungefähr, 50-50. Und du kannst aber nicht mehr als 10-15% männliche Tiere in der Herde zusammen mit den Hennen halten. Besprechen wir im Detail in der Podcast-Episode, wenn jemand mehr dazu erfahren möchte. Und dann, als das eben klar wurde, dass das nicht funktioniert, hätte es ja mehrere Möglichkeiten gegeben. Die eine Option wäre gewesen, wir kümmern uns gar nicht um die Bruderhennen und sagen, ja, das ist unser Thema. Das wäre natürlich aus meiner Sicht nicht stringent gewesen. Man hätte natürlich darauf bauen können, dass die Geschlechterfrüherkennung langsam, aber sicher massentauglich wird und auch funktioniert. Die Gründe, warum das A technologisch und B auch ethisch aus meiner Sicht nicht sinnvoll ist, besprechen wir in Folge 26 des Podcasts von der zweiten Staffel. Aber auch darüber hinaus und letztendlich auch der Grund, warum wir dann gesagt haben, nee, in der Gesamtheit ist das Aufziehen und dann Schlachten der Bruderhähne das einzig aus meiner Sicht stringente und in der Gesamtheit sinnvolle, weil eben halt ein Bedarf nach Fleisch aus gesundheitlicher Sicht für Menschen besteht und das aus meiner Sicht die mit großem Abstand ethischste Art des Fleischkonsums wäre, die von uns geschlachteten Bruderhähne zu konsumieren, wenn man auf den Konsum von Fleisch angewiesen ist. Was wir da besser machen, warum das deutlich ethischer ist, besprechen wir in der Maranhof-Folge, Folge 25 und 26 vor allem. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber wie gesagt, der Konsum von Eiern hilft vielen, aber leider ist er nicht für alle ausreichend.
Eine weitere Nachricht, die uns erreicht hat, lautet: 2017 habe ich angefangen, mich vegan zu ernähren. Und erstmals hatte ich viel mehr Energie wie sonst, keine Magenschmerzen, keine Migräne. Ich dachte, ich habe den besten Weg für mich gefunden. Nach circa 3 bis 4 Jahren allerdings sah das Ganze anders aus. Akne, kognitive Probleme, Gedächtnis, aber auch Probleme, Sätze zu Ende zu sprechen, weil ich unter anderem vergessen hatte, wie es weitergeht. Schwäche, Müdigkeit, Durchfall, Angstzustände, Burnout, Perspektivlosigkeit, extremes PMS, ein Jahr durchgehender Schwindel, Blähbauch. Obwohl die Schilddrüse und Blutwerte wie bei so vielen super aussahen. Dann kamen langsam die Videos von dir zusammen mit deiner Partnerin und ich habe mir mehr Ex-Vegan-Videos angeschaut und Gänsehaut bekommen. Ich habe jahrelang gelitten und bin nicht darauf gekommen, dass die Ernährung, die mir anfangs so gut getan hat, mir über die Jahre nach und nach Lebenslust, Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit raubte. Seit Februar bin ich nun nicht mehr vegan und es hat sich wirklich alles zum Besseren verändert.
Der Erfahrungsbericht zeigt etwas auf, was ich auch schon mehrmals angesprochen habe und was bei vielen Leuten für Verwirrung sorgt, obwohl es biochemisch total plausibel ist. Nämlich, wie kann eine Ernährungsweise, die mir am Anfang so gut tut, auf Dauer so schlecht tun? Ne, weil es unterschiedliche Einflussfaktoren sind. Wenn wir uns von einer typisch westlichen Mischkost hin zu einer veganen Ernährung bewegen, ist es in den allermeisten Fällen, wie schon mal kurz angesprochen, ja so, dass wir zumindest bis vor kurzem relativ wenig Zugriff auf Junkfood und Fastfood hatten und uns allein deswegen schon oft gesünder ernähren. Darüber hinaus isst man automatisch mehr Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte. Man isst mehr Nüsse und Saaten, man hat einen höheren Ballaststoffgehalt der Nahrung. Man führt plötzlich einige Nährstoffe zu, die man nicht in so großer Menge davor hatte und wo vielleicht auch ein subklinischer Mangel davor bestand. Und dadurch, dass man aber eben aus der Zeit der mischköstlichen Ernährung davor ja recht gut gefüllte Nährstoffspeicher mit jenen Nährstoffen hat, die man überwiegend oder ausschließlich in Tierprodukten findet, schlägt das am Anfang dann nicht so zu Buche, weil der Körper kann eben daraus zehren und gerade wenn man noch jung ist, ist auch die Eigensynthese bei einigen Menschen zumindest etwas besser. Im Laufe der Zeit, entweder im Laufe des Älterwerdens oder einfach im Laufe der Zeit die sich senkenden Nährstoffspeicher, ist es dann aber eben so, dass plötzlich das in das Gegenteil kippen kann und man plötzlich doch jene Nährstoffe, die defizitär sind, mehr merkt. Und natürlich, man kann mit einer sehr breiten Supplementierung vieles auffangen, aber eben nicht alles, weil wir eben noch nicht alle Nährstoffe bis ins letzte Detail kennen. Und daher ist es total nachvollziehbar, plausibel und überhaupt nicht widersprüchlich, dass die eine Ernährungsweise, die am Anfang für so viel Verbesserung gesorgt hat, dann über lange Zeit so problematisch sein kann. Das Schöne ist aber, die Person hat ja quasi die Lösung ihrer Probleme schon, denn ihre Ernährungsweise davor war ja offensichtlich, also ihre frühere, auch nicht so optimal. Das heißt, sie hat ja schon mal verstanden, dass es gewisse Verbesserungen bringt, wenn man den Anteil an vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln erhöht. Das ist eine gute und wichtige Erkenntnis und das soll sie auch so beibehalten. Aber eben auf der anderen Seite hat sie gemerkt, dass es halt doch auch einige tierische Produkte braucht, die sie jetzt hoffentlich durch ihre Sensibilisierung für das Thema aus einer ethischeren, besseren Quelle bezieht und halt einfach eine reflektiertere Konsumentin ist. Was auch noch spannend ist, ein letzter Aspekt, sie hat ja auch darüber gesprochen, dass ihre Haut schlechter wurde, dass sie Akne bekommen hat. Und auch da sehen wir die Unterschiede zwischen den Menschen, weil viele Leute berichten auch so, ich hatte total starke Akne und Hautprobleme, habe mich vegan ernährt und es wurde besser. Andere Leute berichten, ich habe mich vegan ernährt und es wurde schlechter. Naja, erneut, Akne oder andere Hauterkrankungen haben unterschiedliche Ursachen. Nicht jede Akne liegt in derselben Ursache begraben. Und manche Menschen haben Probleme mit Milchprodukten beispielsweise, eine Laktoseintoleranz, das kann bei Menschen zu Hautproblemen führen oder andere Probleme, die wegfallen, wenn wir uns vegan ernähren. Auf der anderen Seite gibt es aber diverse Nährstoffdefizite, die erneut dazu führen, dass die Haut ihre Schutzfunktion verliert, dass sich entzündliche Hauterkrankungen bilden und weiteres. Und dann kann die Wiedereinführung von gewissen Tierprodukten eben auch helfen. Und daher müssen wir eben, wie so bei vielen anderen Themen, halt auch ein bisschen differenzierter über das Thema sprechen können und sagen, jede Person wird davon profitieren in Bezug auf die Haut, sich vegan zu ernähren, kann man nicht sagen. Genauso wie man auch nicht sagen kann, jede Person wird davon profitieren, sie nicht mehr vegan zu ernähren für ihre Haut. Hauterkrankungen, genauso wie andere, sind eine Manifestation von unterschiedlichen Ursachen. Und eben je nachdem, welche Ursachen dafür verantwortlich sind, kann deren Behebung dann natürlich einen Effekt haben. Aber es sind nicht immer dieselben Einflüsse, die hier wirken.
Die nächste Nachricht ist jetzt etwas länger, also bear with me. Vielleicht zunächst ein paar Worte zu meiner Vorgeschichte. Ich habe zwischen 2013 und Anfang 2024 streng vegan gelebt, bin männlich und aktuell 34 Jahre alt. Habe in meiner Ernährung nach gängiger Meinung wohl das meiste richtig gemacht, ausgewogen gegessen und gelegentlich auch zum Beispiel mit der App Chronometer die zugeführten Nährstoffe im Blick behalten, damit sich keine Mängel ergeben. Dementsprechend war ich da stets sehr vorsichtig und habe sowohl B12 als auch Omega-3, D3, K2 und ein Multivitaminpräparat regelmäßig eingenommen. Ich habe außerdem viel grünes Gemüse und Hülsenfrüchte, Nüsse, Saaten und so weiter sowie Tofu und Tempeh gegessen. Rückblickend kann ich nicht einmal genau sagen, ab wann die Probleme begannen, aber es war ein schleichender Prozess, vor dem ich im Verlauf meines Veganismus selbst nicht viel merkte und zahlreiche dieser Beschwerden als normal abtat. Ich würde sagen, die ersten 3 bis 4 Jahre habe ich Verbesserungen erlebt. Danach ging es steil bergab. Mir fallen die Haare aus, wird wohl das Alter sein. Ich habe bis zu 6-mal am Tag Stuhlgang mit fragwürdiger Konsistenz und muss meinen Alltag teils so strukturieren, wird wohl an den Ballaststoffen liegen und überhaupt ist es ja gesund, wenn man oft auf die Toilette muss. Ich habe nach einem ausgiebigen Essen abends bodenlose Heißhungerattacken, esse teilweise in Lichtgeschwindigkeit eine Tüte Chips und eine Tafel Schokolade hinterher. Ja, kann man doch schon mal machen, so schlimm ist das nicht. Ich bin nie richtig satt, naja, ich bewege mich halt viel. 2-mal die Woche Kopfschmerzen, bin halt wetterfühlig. Sport kann ich nur bis zu einem gewissen Grad treiben. Danach werde ich entweder richtig krank oder bin manchmal auch für den Rest des Tages zu nichts mehr zu gebrauchen, weil einfach fertig. Wird wohl Übertraining sein. Nach 9 Jahren Veganismus fange ich plötzlich an, wie von einem durch den Körper fahrenden Blitzschlag mitten in der Nacht aufzuschrecken und finde stundenlang nicht mehr zurück in den Schlaf. Ab da wurde mir dann doch etwas anders und zu dieser Zeit bin ich auf euer Eiervideo gestoßen. Zunächst habe ich die Infos darin zur Kenntnis genommen, aber noch keine Verknüpfung zu meinen Symptomen hergestellt. Das hat dann nochmals ein ganzes Jahr gedauert. Ich hatte das Gefühl, auf der Stelle zu treten und konnte vegan keine Veränderung meines Zustands herbeiführen. Zu groß waren meine Schuldgefühle und auch die Angst, tierische Produkte wieder zu integrieren. Irgendwann habe ich dann doch zunächst vorsichtig regelmäßig Lokaleier aus mobiler Haltung und regionale Milchprodukte integriert. Und nun, mein Leben hat sich daraufhin drastisch zum Positiven verändert und rückblickend kommt es mir vor, als sei ich aus einem 10 Jahre lang andauernden Traum erwacht, so kitschig das vielleicht auch klingen mag. Innerhalb kurzer Zeit verschwanden die Symptome. Meine Leistungsfähigkeit verbesserte sich drastisch. Nächstes Jahr steht mein erster Marathon an. Trainingsläufe mit 25 Kilometer aufwärts bereiten mir keinerlei Probleme mehr. Vegan für mich komplett undenkbar.
Auch das ist ein wahnsinnig berührender Erfahrungsbericht, der eben zeigt, er hat auch von einer Dekade seines Lebens, jetzt nicht weggeworfen, aber schon einfach mit sehr schweren Symptomen zu kämpfen gehabt, die ihn in seinem Leben so stark eingeschränkt haben. Und ich freue mich sehr, dass es ihm jetzt wieder besser geht. Letztendlich den Erfahrungsbericht auch mit reingenommen. Erstens, weil er sehr vieles sehr gut erklärt, mit dem, glaube ich, viele zu kämpfen haben. Dieses, ja, mein Gott, das ist ja das eine und das andere ist nicht so schlimm. Doch vieles davon ist schlimm und es ist eben absolut nicht normal, so häufig auf Toilette zu gehen, so eine schlechte körperliche Leistungsfähigkeit zu haben und so weiter. Und all diese Themen werden aber in Studien eben nicht erfasst. Wenn es in der Epic Oxford oder in der Adventist Health Study einfach nur darum geht, wer stirbt wie häufig an Herzerkrankungen, an Herzinfarkten oder an anderen Erkrankungen, sondern all diese Wohlbefindensparameter, die wurden einfach nie in größeren Studien festgehalten. Wenn sie festgehalten worden wären, dann hätten wir, denke ich, schon deutlich früher auch in den Daten jenes gesehen, was wir jetzt in den Erfahrungsberichten sehen. Und das Beispiel habe ich auch mit reingenommen, weil er erklärt eben nicht nur, dass er auch gut supplementiert hat, sich sehr ausgewogen ernährt hat von der Lebensmittelauswahl, er hat auch noch seine Nährstoffzufuhr getrackt auf Chronometer und weiterem. Und zum anderen, selbst wenn man am Papier seinen Nährstoffbedarf gedeckt hat, erneut, ich wiederhole mich, aber es ist so wichtig, wir können natürlich nur das tracken, nur das messen, nur das im Blick behalten, was wir auch kennen. Und wir kennen eben so vieles noch nicht, was in Tierprodukten steckt. Beim Stuhlgang erneut, das ist auch eine U-förmige Risikokurve. Wir sehen das, dass sowohl zu seltener als auch zu häufiger Stuhlgang in Studien mit einem höheren Auftreten von unterschiedlichen Erkrankungen korreliert. Nun ist es vielleicht weniger per se der Stuhlgang, die Stuhlganghäufigkeit, sondern eher ein extrem seltener Stuhlgang, ist halt einfach ein Marker für zum Beispiel eine zu geringe Ballaststoffzufuhr und anderem. Das kann wiederum die Krankheitswahrscheinlichkeit erhöhen. Und ein zu häufiger Stuhlgang ist auch, würde ich sagen, nicht per se der Stuhlgang, der häufiger stattfindet, sondern ein so häufiger Stuhlgang mit, wie gesagt, fragwürdiger Konsistenz, ist halt nur ein Symptom eines zugrunde liegenden Problems. Und auch das ist etwas, was sehr häufig von vegan lebenden Menschen kommuniziert wird und was dann als normal abgetan wird. Es ist absolut nicht normal, dass man seinen Alltag nach Toiletten in der Nähe ausrichten muss quasi. Und auch die Heißhungerattacken, die sich nie wirklich voll fühlen, im Sinne von, man ist entweder hungrig oder halt überessen. Das beschreiben auch viele Menschen, wenn sie sich langfristig vegan ernähren. Aber diese Art der Sättigung, die auch eine Art der emotionalen Sättigung ist, die erleben viele nicht. Und auch hier, unser Körper signalisiert uns natürlich anhand der Nahrung, die wir zu uns nehmen, auch vieles. Man muss ein bisschen aufpassen, weil natürlich wir craven einfach auch Kalorienreiches, wir craven Zuckerreiches, wir craven Salzreiches und natürlich sind klassisches Zuckerreiches, Salzreiches, Fast- und Junkfood nicht das, was wir essen sollten, aber quasi unsere Gefühle nach und beim Essen komplett zu exkludieren und sagen, das ist alles irrational, das wäre eben auf der anderen Seite zu weit gegangen.
Dann kommen wir zu dem letzten Erfahrungsbericht für heute. Ich lebte 11 Jahre lang vegan und litt immer weiter unter zunehmender Schwäche. Inzwischen habe ich meine Arbeitszeiten reduziert und kann kaum an sozialen Aktivitäten teilnehmen. Vor allem längere Spaziergänge oder mal tanzen gehen sind quasi unmöglich. Selbst nach dem Duschen muss ich mich erstmal hinlegen und ausruhen. Dazu kommt ständiger Schwindel, ich kann mich kaum konzentrieren. Meine Augen sind bereits mit Ende 30 so schlecht gewesen, wie es mit über 80 der Fall sein sollte. Ich habe Verdauungsprobleme, es wurde aber nichts gefunden, also nur Reizdarm diagnostiziert. Meine Haut ist sehr schlecht und ich habe die Hälfte meiner Haare verloren. Ich habe immer mehr Bluttests gemacht, aber ohne Erkenntnis. In den letzten Jahren kamen immer schlechter werdende Leberwerte hinzu. Ich trinke kein Alkohol und bin sehr schlank. Über deine Videos bin ich auf Cholin aufmerksam geworden. Leider bietet mein Labor hierfür keinen Bluttest an. Aber seitdem ich das All-in-One inklusive Cholin supplementiere, sind erstmals meine Leberwerte besser geworden und jetzt fast im Normalbereich. Hinzu kommt seit Jahren unerträglicher Tinnitus auf einem Ohr, hörte ich fast gar nichts mehr. Ich bin immer mehr verzweifelt, weil ich mich massiv über das Vegansein identifiziere, aber einfach mein Leben so nicht leben kann. Man überlegt dann auch, ob es vielleicht die Psyche ist oder am Alterwerden liegt. Um in den Schwung zu kommen, zwinge ich mich seit 1,5 Jahren mehrmals pro Woche zum Joggen. Ich konnte die ganze Zeit kaum 200 Meter langsam joggen, Gesamtstrecke 2 Kilometer mit Gehpausen und Zero-Fortschritt. Nun der Gamechanger. Ich habe hier im Dorf nun einen so weit wie möglich ethischen Biohof gefunden. Die Hühner leben auf einer riesigen Streuobstwiese. Hennen dürfen alt werden, auch wenn sie nicht mehr legen etc. Sonst keine Tierhaltung. Ich habe einige Male Eier von dort gegessen. Es gibt aktuell nicht viele, da die Rassehühner im Winter der Mauser kaum legen. Und erstmals gibt es positive Veränderungen, und zwar massive. Nach wenigen Eiern ist mein Tinnitus fast weg. Ich habe nach so langer Zeit endlich deutliche Fortschritte beim Joggen gemacht. Innerhalb weniger Wochen kann ich fast 6 Kilometer laufen und es fühlt sich besser an. Ich bin sehr dankbar für deine Aufklärungsarbeit.
Genau, was hier noch interessant ist, sie hatte darüber gesprochen, dass ihre Leberwerte schlecht waren und die wiederum besser wurden durch die Cholin-Supplementierung. Sehr gut dokumentiertes Phänomen, weil Cholin unter anderem für die Leberfunktion notwendig ist. Das Ding ist, wenn man einmal es wirklich in den Leberwerten feststellen kann, dann ist es wirklich eher nicht 5 vor 12, sondern schon fast 5 nach 12, dann ist der Cholinmangel wirklich sehr schwer ausgeprägt. Normalerweise erkennt man eine leichte Cholinunterversorgung an den Leberenzymen. Das heißt, eigentlich würde man die zuerst messen, weil dann würde man deutlich mehr beginnende Unterversorgungen schon feststellen. Aber so wie in Ihrem Fall, wenn das anhand der Leberwerte schon feststellbar ist, dann ist es wirklich schon 5 nach 12. Und das zeigt eben, ja, zum Teil können einzelne Nährstoffe auch schon helfen, aber eben die wirkliche Rundumverbesserung gibt es eben dann erst durch die Zufuhr der tierischen Produkte. Wichtig auch vielleicht noch, falls man es nicht mitbekommen hat, so gerne ich es auch weiter drin hätte, All-in-One ist ja mittlerweile genauso wie alle anderen Multinährstoffe wieder ohne Cholin. Es gibt noch ein paar letzte Überbleibsel, falls jemand noch zugreifen möchte. Die sind auch stark reduziert, weil wir ja leider die Problematik hatten, dass das Cholinbitterdraht, was wir im Multinährstoff inkludiert hatten, hohes hygroskopisches Potenzial hat und dazu führt, dass der Multinährstoff sich verfärbt, dass zum Teil auch die Struktur der Pulver sich verändert, dass das fest wird und dass das einfach ist ein rein kosmetisches Problem, ernährungsphysiologisch komplett unproblematisch, aber halt sehr unschön und führt einfach dazu, dass wir es nicht auf Dauer leider so belassen können. Weswegen es jetzt, weil das hygroskopische Potenzial wird erst zum Problem in Wechselwirkung mit anderen Nährstoffen, deswegen als Monopräparat funktioniert das gut. Das heißt, für alle, die Cholin supplementieren wollen, gibt es bei Watson weiterhin das Cholinbitterdraht als Kapseln und das Lecithin-Pulver als offenes Pulver, aber eben leider nicht mehr im Multinährstoff, es sei denn, man hat noch die alten Formulierungen, die neuen haben das leider nicht mehr. Und wenn man etwas in den Blutwerten messen kann, Probleme mit der Leberfunktion, die Leukozyten und ähnliches, dann ist einfach der Mangel schon so stark ausgeprägt, dass man jetzt nicht sagen würde, ja, solange man das misst, ist ja alles in Ordnung. Nee, sondern wenn man das auch anhand der Blutwerte schon messen kann, dann ist es wirklich schon 5 nach 12. Man sollte schon deutlich früher interagieren. Das war es soweit mit den Erfahrungsberichten. Wie gesagt, es gibt noch viel, viel weitere. Alleine im Story-Highlight Ex-Vegan gibt es noch mehr, wenn man noch mehr nachlesen möchte. Wir konnten heute nicht alle teilen aus Zeitgründen, plus es wiederholt sich natürlich auch vieles. Und auch in diesem Story-Highlight, das ja schon dicht gefüllt ist mit vielen Erfahrungsberichten, auch das ist nur ein Bruchteil der Erfahrungsberichte, die mir zugesendet werden. Das heißt, ich teile auch nicht alle, weil das ist natürlich irgendwann einmal auch repetitiv. Und ich möchte natürlich auch nicht meine Story die ganze Zeit mit negativen Erfahrungsberichten von Ex-Veganern, Ex-Veganerinnen zukleistern. Auch wenn ich denke, dass es wichtig ist, das zu tun, in gewissem Maße versuche ich da eben die Balance zu halten zwischen dem Teilen von Erfahrungsberichten, was ich immer wieder mache, und anderen Inhalten. Und die teilen natürlich auch nur jene Inhalte, wo mir auch versichert wurde, dass die Personen gut supplementiert haben, eine ausgewogene Ernährung vollzogen haben und die Probleme sich eben nicht einfach nur dadurch lösen hätten können, dass sie halt einen Multinährstoff nehmen und ein bisschen ausgewogener essen. Genau, was vielleicht am Ende auch noch wichtig ist zu erwähnen, ich werde natürlich keine konkreten Namen nennen, aber ich möchte Leute ein bisschen dafür sensibilisieren, weil ja oft dann gesagt wird eben, hey, den veganen Aktivisten, denen geht es doch alle so gut, die ich kenne, den veganen Influencern geht es doch allen so gut. ehrlicherweise viel nicht. Also ich kenne sehr, sehr viele, sowohl persönlich aus dem direkten Austausch mit den Personen, als auch sehr vieles über eine Ecke von sehr vertrauenswürdigen Personen, dass es sehr vielen veganen Aktivisten, sehr vielen veganen Influencern alles andere als gut geht und leider auch viele vegane Influencer mittlerweile sich nicht mehr vegan ernähren, aber nicht den Mut haben, das auch so zu kommunizieren, weil sie Angst haben vor dem Backlash, zum Teil, weil auch ihre finanziellen Einkünfte davon abhängig sind und sie natürlich auch wissen, dass es entsprechend dann das da am seinen Faden hängen würde. Und daher sollte man sich auf jeden Fall nicht anhand von irgendwelchen Berichten von veganen Influencern etc. dazu sehr überzeugen lassen. Und auf der anderen Seite natürlich, selbst wenn es diesen Personen gut geht, und ich würde mir wünschen, dass es ihnen allen gut geht, nur weil es eben der einen Person mit der veganen Ernährung gut geht, heißt es nicht, dass es auch anderen damit gut gehen kann. Weil es eben sehr große genetische Unterschiede gibt in der Art und Weise, wie wir die vegane Ernährung vertragen. Und auch vielleicht, weil es immer wieder gefragt wird, ich habe darüber noch nicht im Detail gesprochen, werde es auch heute nicht im Detail machen, aber zumindest einmal kurz ansprechen. Auch ich ernähre mich ja nicht mehr vegan und das wird dann oft die Frage gestellt, ja, nur weil jetzt Katharina Probleme hatte, warum ist es so nicht mehr vegan? Aus zwei Gründen. Zum einen einmal, was initial bei mir der Fall, dass ich gesagt habe, naja, ich möchte einfach wissen, ob ich Veränderungen merke. Ich hatte jetzt auch zu den Personen gehört, die keine akuten Symptome hatten, wo ich jetzt sagen würde, naja, mir ist es nicht irgendwie so unwohl oder es gibt so große Probleme, dass ich sagen würde, ich muss das jetzt machen, weil ich quasi nicht mehr lebensfähig bin, aber wollte trotzdem wissen, ob sich trotzdem gewisse Dinge verbessern können. Und als ich dann gemeinsam mit Katharina dann oder kurz nachdem Katharina begonnen hat, eben auch meine Ernährungsweise umgestellt habe, war es auch bei mir so, dass ich eine ganze Reihe an Verbesserungen festgestellt hatte, an Problemen oder an Themen, die ich gar nicht so am Schirm hatte, dass das eigentlich gar nicht mehr so gut gelaufen ist oder dass es auch anders sein kann. Genau, aber auch dazu vielleicht gibt es nochmal eine ausführlichere Folge, wenn euch das interessiert, aber das würde heute den Rahmen sprengen. Aber der Grund eben, warum ich dann meine vegane Ernährungsweise zuerst temporär und dann auch langfristig beendet habe, war eben, dass auch bei mir der Fall war, dass ich trotz sehr, sehr guter Kostzusammenstellung natürlich und extrem guter Supplementierung, sehr ausführlicher Supplementierung, dann trotzdem eine Reihe an Verbesserungen festgestellt habe, die dann doch retrospektiv so schwerwiegend waren, dass es für mich keine Option mehr war, da wieder zurückzugehen. Aber natürlich ich auch keiner von den Personen bin und Katharina auch nicht, die jetzt sagen, ja, wir sind jetzt Anti-Veganer, wir hassen jetzt Veganismus, wir wollen jetzt Carnivore essen und wir sind jetzt gegen das Ganze. Nee, sondern was wir halt versuchen wollen aufzuzeigen ist, dass es Probleme gibt, dass die behoben werden müssen und dass diejenigen Personen, die Schwierigkeiten haben, definitiv Hilfe finden sollten und kein Shaming und Beschimpfungen und Diskreditierung von anderen. Ja, ich hoffe, das können wir quasi von den Ex-Veganern lernen und kann die vegane Bewegung von Ex-Veganern lernen und ich hoffe, dass Personen, die Probleme haben, bald eine Besserung erzielen können. In dem Sinne, Katharina, nur etwas, was du ergänzen möchtest?
Ich glaube, ich möchte abschließend nur noch einmal deinen Punkt betonen, dass diese Auseinandersetzung mit den Problemen wirklich sehr, sehr wichtig ist, auch für das Weiterkommen der veganen Bewegung, weil wir Leute nicht davon überzeugen werden, sich vegan zu ernähren, wenn klar ist, dass damit gesundheitliche Probleme einhergehen. Natürlich, wenn man es ihnen nicht verrät und sie es irgendwann selber erfahren, dann ist es kurzfristig einmal nicht das Problem. Aber ich glaube, dass das Vertrauen in die vegane Ernährung dermaßen erschüttert wird, wenn man regelmäßig von Leuten gesagt bekommt, dass das überhaupt gar kein Problem ist und man dann aber selbst starke Probleme bekommt. Das heißt, wenn wir wollen, dass weniger tierische Produkte zu schlechten Bedingungen gegessen werden, dann sollten wir damit um einiges offener umgehen, als wir es aktuell tun und Leute, die darüber öffentlich sprechen, nicht fertig machen auf eine Art und Weise, wie man das selten in anderen Feldern sieht. Ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass wir uns für eure Aufmerksamkeit bedanken wollen und dass wir uns freuen würden, wenn euch der Podcast gefällt, dass ihr uns eine Bewertung hinterlasst. Und dann in Benny's Spirit alles Gute und beste Gesundheit.